Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Der Umzug von Z zu Zeit Online, was hinter den Veränderungen des jungen Magazins steckt.
Die ewige Suche nach der Jugend. Sind Medien mit eigenen Angeboten gescheitert?
Die Ausbildung von JournalistInnen während Corona und wie sich der Nachwuchs rund um die Pandemie anpassen muss.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Tom Buro, dem Vorsitzenden der ARD. Die hat sich dazu entschieden, im Sommer ausgewählte Audioangebote künftig unter Creative Commons Lizenz zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Initiative richten sich die Rundfunkanstalten unter anderem an Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen und Studierende und Dozierende. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, die Audioinhalte zum Beispiel auf privaten Internetseiten oder in Schulblogs zu veröffentlichen. Zu dieser Freigabe sagt Tom Buro, Zitat: "Gerade erst haben wir uns vorgenommen, noch in diesem Jahr ARD-weit unsere Archive zu öffnen und historisches Videomaterial aus allen Regionen für die Menschen in der ARD-Mediathek bereitzustellen." Und weiter, CC-Lizenzen sind nun ein weiterer Baustein, wenn es darum geht, Inhalte möglichst leicht und möglichst dauerhaft für alle zugänglich zu machen.
Die zweite Meinung
kommt heute ganz zugänglich von Herrn Pähler.
Aber sowas von zugänglich, denn ich finde, das ist ein guter und auch ein richtiger Schritt. Genauso wie auch schon die Veröffentlichung der historischen Videomaterialien. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, es ist ein überfälliger Schritt, denn aus meiner Sicht, da sind doch trotz allem Urheberrechts öffentlich-rechtliche Inhalte gewissermaßen so etwas wie so ein gesamtgesellschaftliche Wissensressource, die es deshalb eben auch so gut und so umfassend wie möglich zum Wohle unseres Gemeinwesens genutzt werden sollten. Dass die ARD jetzt diesen Schritt geht, das gehört sicher auch zu den positiven Folgen der Corona-Pandemie für unsere Gesellschaft, die nachhaltig doch was verändern kann. Und ich finde, es ist außerdem ein geschickter Schachzug der ARD-Strategen mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die Rundfunkbeitragserhöhung. Belege jetzt zu liefern, welchen gesellschaftlichen Nutzen der öffentlich-rechtliche Rundfunk stiften kann. Und außerdem finde ich sowieso, je mehr Audio, desto besser.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Karrieremedienmagazin.
Schule aus, Sommerferien. Viele Bundesländer, die sind schon oder starten morgen, wie Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland, in die Sommerferien. Und für hunderttausende junge Menschen ist dieser Tage die Schulzeit vorbei, vielleicht auch die Unizeit und dann, ja, dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Einige werden vielleicht anfangen, was mit Medien zu machen, beziehungsweise das zu lernen an Journalistenschulen, in Volontariaten oder in einem Studienfach. Nur eins ist in diesem Sommer anders. Die Ausbildung wird vermutlich anders laufen als zu dem Zeitpunkt, als sich der Nachwuchs dafür noch angemeldet beziehungsweise beworben hat. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Normalerweise, da lernen sie ja, wie sie Interviews führen, Fernsehbeiträge drehen oder eine Nachrichtensendung moderieren. Zumindest, wenn es gerade keine Pandemie gibt.
Also ich muss sagen, am Anfang war es wirklich komisch, weil ich finde, als Journalistin ist man natürlich auch gewohnt, viel unterwegs zu sein, viele Leute zu treffen oder halt Seminare dann auch im Sender zu besuchen. Das ist natürlich von heute auf morgen alles weggebrochen.
Ja, Katharina Seiwert war das. Sie ist 24 Jahre alt und macht gerade ihr Volo an der RTL-Journalistenschule in Köln-Deutz. Und die Corona-Pandemie, die hat ihr ganz ordentlich ins Volo reingegrätscht. Das weiß Deutschlandfunk Nova-Reporter David Freches. Daniel hat vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie denn genau?
Ja, zum Beispiel, weil die Seminare nicht mehr stattfinden konnten. Viele Menschen, kleiner Raum, das ging nicht klar. Katharina hat mir erzählt, dass ihr Seminar zu TV-Magazinbeiträgen im März, das ist quasi von heute auf morgen ausgefallen. Vorher, da haben die anderen RTL-Volos aus Essen und Düsseldorf sogar noch ein bisschen rumgescherzt. So, fahren die Züge wohl noch? Können wir Montag noch mit der Bahn kommen? Das mussten sie allerdings nicht, denn am nächsten Tag gab es bei ihr eine Rundmail von der RTL-Mediengruppe.
Alle gehen ab Montag ins Homeoffice und dann waren wir richtig perplex alle und haben gesagt so, oh, oha, wie kam das jetzt so schnell?
Ja, für die RTL-Volos hieß das vor allem erstmal enttäuscht sein. Zum Beispiel, weil bestimmte Volostationen ausgefallen sind und auch das ganz große Highlight.
Wir wären alle zwei Wochen später zusammen nach Amerika geflogen, in die USA, nach Washington DC und nach New York und hätten da ganz tolle Sachen gemacht. Wir wären bei Google gewesen, bei Facebook, hätten total spannende Leute getroffen, mit denen gesprochen, mit Journalistinnen und Journalisten. Das war natürlich sehr schade, weil wir uns sehr darauf gefreut haben alle.
Diese Reise, die soll jetzt gegen Ende des Jahres stattfinden und auch die ausgefallenen Seminare, die sollen im Herbst nachgeholt werden. Alles natürlich nur unter der Prämisse, dass die Pandemie das zulässt.
Okay, an Reisen und Seminare war also erstmal nicht zu denken, aber wie ging es für Kathi und die anderen denn erstmal weiter?
Nee, die haben von zu Hause aus verschiedene Ressorts unterstützt, zum Beispiel Social Media oder im Sport oder bei der Politik, bei Recherchen geholfen und bei der Themenabwicklung. Und Katharina meint, es hat dadurch schnell so eine Art neue Normalität gegeben.
Ansonsten konnte man auch echt viel aus dem Homeoffice noch machen, finde ich. Wo man auch erstmal gedacht hätte, ah, das ist gar nicht möglich, so aus, keine Ahnung, aus dem eigenen Schlafzimmer irgendwie einen Beitrag zu schneiden. Und auf einmal ist es halt so selbstverständlich und Alltag. Das war schon eine ungewohnte Situation, aber finde ich auch mit vielen Chancen verbunden einfach.
Mit diesen neuen Chancen meint sie zum Beispiel bei externen Projekten mitzumachen. In ihrem Fall war das eine Firma, die Basteltutorials produziert.
Ein Basteltutorial. Also ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht das Erste, das ich mit der Volozeit verbinde.
Ja, das geht mir ganz genauso. Aber Katharina meint, dass sie das wirklich als Chance begriffen hat. Zum Beispiel, weil sie so mehr Erfahrung beim Moderieren sammeln konnte oder mehr gelernt hat im Umgang mit GoPro oder Blackmagic Kamera und Social Videos. Und sie sagt, das hätte es ohne Corona halt einfach nicht gegeben. Und deshalb hat sie sich mit der Situation auch arrangiert.
Ja, und apropos mit der Situation arrangieren, das musste sich auch diese Stimme hier.
Ich heiße Lisa Büren. Ich bin zusammen mit einem Kollegen die Medienleitung Hörfunk am Institut für Journalistik der TU Dortmund.
Ja, wer an der TU Dortmund Journalistik studiert, der lernt wahrscheinlich Lisa Büren kennen. Auf jeden Fall aber eine der Lehrredaktionen, die es auf dem Campus gibt. David, was sind das für Lehrredaktionen?
Das sind echte Redaktionen, aber in einem geschützten Raum. Also die erreichen eine überschaubare Zahl von Menschen und die Themen, die drehen sich oft um den Uni-Alltag, aber nicht nur. Diese Redaktionen sind integriert in das Studium und da lernen die Studis halt, wie sie zum Beispiel TV, Online, Print oder Social Media machen oder eben Radio bei Lisa Büren.
Also sie lernen, wie Nachrichten funktionieren, wie Kollegengespräche funktionieren etc. Und sie haben die Gelegenheit, das unter normalen Umständen, unter Live-Bedingungen, wie in dem ganzen echten Radio zu lernen.
Dafür gibt es extra einen eigenen Radiosender auf dem Campus der TU Dortmund. Für diesen Campus galt allerdings mit Ausbruch der Pandemie ein Betretungsverbot. Also musste auch die Lehrredaktion schließen.
Wir haben überlegt, wie können wir den Studierenden trotz der Pandemie so viel wie möglich beibringen und haben uns dann entschieden, einen Nachrichtenpodcast auf die Beine zu stellen und auch noch einen Themenpodcast.
Was ist das genau für ein Themenpodcast?
Ja, Themenpodcast, das klingt so ein bisschen wie der gleichnamige Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Erinnert mich tatsächlich inhaltlich aber mehr an den von der FAZ, weil da verschiedene Aspekte von einem, ich sag mal, latent aktuellen Thema in unterschiedlichen Umsetzungen besprochen werden. Nicht von erfahrenen Journalistinnen und Journalisten, sondern von Studis. Und das Ganze klingt dann so.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kurt das Thema Podcast. Ich bin Viktor und wir machen das heute hier zusammen. Thematisch dreht sich heute alles um die Arbeit.
Ja, in dieser Folge, die wir gerade gehört haben, da ging es zum Beispiel um Lernen und Arbeiten im Homeoffice oder um einen Reporter, der statt einem klassischen Studijob Spargelstechen war. Diese Inhalte, die wurden dabei in virtuellen Redaktionskonferenzen festgelegt und die Leiterin Lisa Büren sagt, klar, das ist natürlich irgendwo eine Notlösung, aber die echten Redaktionen, die haben ja unter denselben Bedingungen gearbeitet.
Die Studierenden standen genau vor der gleichen Situation und wurden mehr in ihrer Eigenständigkeit gefordert. Und das ist sicherlich eine Chance, weil die dadurch mehr letztlich auch für ihr späteres Berufsleben mitgenommen haben, dass sie sehen, ah, ich kann auch improvisieren, ich kann eigene Beiträge zu Hause produzieren etc.
Lisa Büren, die freut sich jetzt auf jeden Fall auf Mitte August, denn da darf die Lehrredaktion wieder in Teilen aufmachen. Die Univerwaltung, die hat vorher grünes Licht für ein entsprechendes Hygienekonzept gegeben.
Bald wird das Uni-Radio in Dortmund also auch wieder in der Uni gemacht. Journalistische Ausbildung in der Corona-Pandemie. Was geht und wie es geht, hat uns David Freches am Beispiel der RTL-Journalistenschule in Köln und am Institut für Journalistik in Dortmund erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das junge Medienmagazin bei Deutschlandfunk Nova. Wir schauen jetzt auf die gescheiterte Suche nach der Jugend. Zeitungen und Newsportale wollen junge Zielgruppen an sich binden, doch Angebote wie Bento, BuzzFeed oder Z schrumpfen oder werden eigengestellt.
Verlage und Sender, die sind ja seit Jahren auf der Suche nach einem jungen Publikum. Doch viele Angebote, die speziell für Millennials gestartet wurden, die stehen unter ziemlichem Druck. BuzzFeed Deutschland steht zum Verkauf. Der Spiegel schließt sein Bento und auch Zeit Online integriert sein Angebot Z jetzt als Ressort. Die Euphorie klassischer Medien in dem Thema ist verflogen. Der ökonomische Druck, der wird während der Corona-Pandemie stärker und zwingt Medien ja zum Strategiewechsel. Und kann man sich fragen, ist die Suche gescheitert? Das diskutieren wir heute mit Mareike Reimann. Sie ist Chefredakteurin von Z und Daniel hat vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, was denn hinter dem Wechsel von Z in Zeit Online Ressort steckt.
Und das hat Mareike Reimann gesagt.
Ja, im Prinzip ändert sich an der inhaltlichen Ausrichtung Z erstmal nichts. Also Z bleibt als Marke erhalten und die GmbH, die es aber um Z herum gab, und das war ja auch eine Besonderheit von Z, wird aufgelöst. Das heißt, wir hatten eine eigene Infrastruktur, die sich sozusagen auflöst und dann mit eingegliedert wird, vor allen Dingen im Hinblick auf Personal in Richtung Zeit Online. Das heißt, die Marke Z bleibt rundum so erhalten mit den Inhalten, für die wir stehen und mit den Werten, für die wir stehen. Und ansonsten ändert sich groß erstmal nichts, außer dass es natürlich ein bisschen kleiner wird.
Glaubst du, dass die Inhalte dann auch auf so einer Plattform wie Zeit Online anders wirken, auch wenn man dort genau das Gleiche macht?
Ich glaube schon, dass die Z-Inhalte auf der Homepage von Zeit Online anders wirken als die generellen Inhalte von Zeit Online. Das ist ja auch Sinn von Z und das will auf alle Fälle Zeit Online auch so weiterführen, auch wenn es dann als Ressort dort eingegliedert wird. Das soll also so bleiben, dass explizit klar ist, okay, hier findet was anderes statt als sonst in dem Zeit Online-Kosmos.
Wir haben in Was mit Medien ja auch schon darüber berichtet, dass es auch bei mehreren jüngeren Angeboten Herausforderungen gibt. Bei den anderen wurden vor allen Dingen ökonomische Gründe, der Werbemarkt rund um die Corona-Pandemie ist regelrecht eingebrochen. Hat das jetzt auch tatsächlich zu dem Schritt bei euch geführt?
Also ich sag mal so, Z gibt es ja erst 5 Jahre und wir hatten schon länger sozusagen einfach einen schweren wirtschaftlichen Stand. Klar, so ein Medium muss ich als Marke erstmal finden, muss ich entwickeln, muss ich dann noch auf dem Werbemarkt etablieren. Die Werbeerlöse sind nicht komplett eingebrochen. Im Gegenteil, wir hatten immer ein sehr starkes eigenes Branded Content Team mit zwei Frauen, die das super gewuppt haben, da viele Aufträge auch während der Corona-Zeit rangeholt haben. Trotzdem ist natürlich die marktwirtschaftliche Gesamtsituation in der Medienlandschaft mit der Corona-Krise so, dass sich so ein Medium wie Z eher schlechter halten kann im Endeffekt. Also wir haben noch Anfang des Jahres probiert mit unserem Z Green, dem ersten Paid-Membership-Modell für die sogenannten Millennial-Medien, da so ein bisschen aufzufangen. Das hat sehr gut funktioniert, bis Corona kam sozusagen. Wir haben auch während der Corona-Zeit da noch viele Mitglieder gewinnen können. Aber das hat in der Kürze der Zeit, die 5 Monate, die es gab, jetzt sozusagen nicht die Millionen reinholen können, die Z als GmbH gebraucht hätte, um langfristig sich finanziell so aufstellen zu können, um als eigenständige GmbH auch weiter zu existieren. Trotzdem ist es so, dass Z als Marke also total gewinnbringend ist, sowohl für den Zeitverlag als auch für eine stetig wachsende Community. Also wir haben es geschafft, in den letzten Jahren sowohl in der Reichweite mit zuletzt über 5 Millionen Visits, mit 27 Millionen Page Impressions und über 3 Millionen Unique Usern, einfach da auch immer mehr Leute zu erreichen, also eine wachsende Community zu haben und eine wachsende Reichweite. Und ich denke, das spricht am Ende für das Angebot. Die Frage, die man sich eher stellen muss, ist sozusagen, vielleicht war der Zeitraum dieser Gesamt-Millennial-Medien, also 2014, 2015 sind sie alle so entstanden, bis jetzt zu kurz, dass sich im Markt auch eine gute Vermarktungsstrategie entwickeln konnte, um diese Medien in ihre relativ neuen, relativ modernen, relativ jungen Communities rein besser vermarkten zu können. Und das ist ein Punkt, da möchte ich so ein bisschen die Verantwortung, die immer so öffentlich auf die Redaktionen gelegt wird, so von wegen, haben die Redaktionen an den jungen Menschen vorbei berichtet und sie sind alle bloß eine linksgrüne, urbane Bubble und bla 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 und was da immer alles kommt oder sind sie zu politisch, sind sie zu unpolitisch, keine Ahnung, alles schon gehört. Das ist ein Punkt, der irgendwie wenig fällt, dass man sich mal anguckt, was für eine Vermarktung fand eigentlich drumherum oder findet noch drumherum statt, was muss da vielleicht getan werden, was muss über Möglichkeiten von eigenen Paid-Modellen, wie wir es mit Z-Green gestartet haben und jetzt auch überlegen, wie wir das innerhalb des Zeitverlags vielleicht hin erweitern können, weil es ja erfolgreich war, geschehen, damit man neue Zielgruppen auch vermarktungstechnisch auf neuen Plattformen außerhalb von Printprodukten, außerhalb der eigenen Homepage erreichen kann. Und da ist das Lied noch lange nicht zu Ende gesungen, wenn sich Vermarkter und Vermarkterin jetzt erst sozusagen anfangen zu überlegen, wie kann ich vielleicht eine Insta-Story oder ein Insta-Feed vermarkten, während die ganzen jungen Menschen schon längst auf TikTok unterwegs sind.
Ja, ich glaube, wenn man auch sich mal die Reflexionen der, ich nenne sie mal jüngeren Medien, und du hast ja auch gerade Millennial-Medien gesagt, anschaut, da wird ja hauptsächlich über die redaktionellen Konzepte gesprochen. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz beim Redaktionellen auch tatsächlich bleiben. Ich habe hier nämlich noch ein Zitat von Jochen Wegner aus dem Jahr 2015 zur Startzeit. Da hat er gesagt, als Chefredakteur von Zeit Online, Z weiß noch nicht, was es werden wird. Was ich ganz interessant fand, jetzt in eurer Pressemitteilung, dass Z zum Ressort von Zeit Online ist, da stand dann, dass Z ein Magazin ist, das für Gleichberechtigung, Diversität, Feminismus und Inklusion steht. Habt ihr euch da so inhaltlich gefunden über die Zeit? Vielleicht kannst du uns da so mal die letzten Jahre mitnehmen, wie das dann geworden ist. Ja,
ich versuche das mal kurz nachzuzeichnen. Also es ist tatsächlich so, dass Z, ich bin ja von Anfang an dabei gewesen, damals noch als Videoredakteurin, relativ am Anfang sehr viel gemacht hat, also sehr viel ausprobiert hat, sehr viel geguckt hat, wie funktioniert wo was. Und wir in den ersten Wochen schon auf den Trichter gekommen sind, dass so dieses hippe YOLO und Katzengifts und so, das funktioniert halt nicht wirklich. Und man gucken muss, wen will man überhaupt erreichen von diesen sogenannten jungen Menschen. Weil der Trugschluss, der ja auch oft besteht, ist, dass junge Menschen oder eine jüngere Generation, Gen Y war es immer erst, jetzt ist es Gen Z, eine homogene Masse ist. Und das ist halt einfach genau wie in jeder anderen Generation nicht der Fall. Junge Menschen sind halt jung, aber ansonsten unterscheidet sie doch relativ viel voneinander. Also manche machen eine Ausbildung, manche studieren, manche lieben mehrere Menschen, manche lieben gar keine Menschen, manche machen eine Weltreise, manche kriegen Kinder, manche nicht. Was auch immer, mal vom Background noch ganz abgesehen, dass wir da gucken mussten, okay, welchen Markenkern können wir bilden, der so in der Medienlandschaft sogenannter jüngerer Angebote noch nicht besetzt ist? Und wie können wir das forcieren mit unseren Angeboten? Und da haben sich vor allen Dingen seit 2018 haben wir geschaut, wie können wir uns da als Magazin noch mehr herausstellen, also mit längeren, durchrecherchierten Stücken, weil das ist auch was den sogenannten Millennial-Medien immer angehängt wird, dass wir nicht gut durchgehend recherchieren würden. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, jeder, der sich die Entwicklung von BuzzFeed anguckt oder die von Z, weiß, dass da viele Longreads und durchrecherchierte Reportagen zum Beispiel mit dabei sind oder lange Videodokumentationen, die so auf anderen Plattformen, auf anderen Medienplattformen nicht unbedingt stattfinden. Also um das vielleicht nochmal runterzubrechen, wir haben uns ganz, ganz schnell von den GIFs und Listicles hatten wir eigentlich nie, aber von so GIF-Artikeln verabschiedet, weil es einfach zu quatschig war und haben da schnell oder dann in den 3, 4, 5 Jahren jetzt uns als unseren Markenkern gefunden, indem wir eben sagen, wir sprechen die Leute an, die sonst nicht stattfinden, die sonst auch nicht Bericht erstatten können. Das spiegelt sich ja auch in unserem Team wieder, dass wir nicht nur sagen, hey, hier, wir wollen eine diverse Community, so wie das ja jetzt viele Marken probieren, die jetzt irgendwo mal kurz eine Regenbogenfahne wedeln oder mit Black Lives Matter irgendwie eine schwarze Kachel posten. Bei uns ist das einfach inhärent sozusagen. Also wir sind ein Team, was verschiedene Backgrounds mitbringt. Und das findet sich auch in unserer Berichterstattung wieder. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch authentisch in dem, was wir machen. Und haben da jetzt auch keinen großen Shitstorm bekommen, so wie das ja bei Bento unter anderem passiert ist, als die da verkünden mussten, dass sie eingestellt werden. Weil einfach klar ist, wir erreichen eine Zielgruppe, die so von anderen Medien nicht unbedingt erreicht wird. Mhm. Und für die ist es schade, dass wir dann eventuell sozusagen jetzt verkleinert werden und die Angst bestand sozusagen, dass auch wir wegbrechen, was wir aber nicht tun.
Was hast du vielleicht noch in der Zeit über das Aufbereiten von journalistischen Inhalten für eure Zielgruppe gelernt? Vielleicht gab es da etwas, wo ihr richtig überrascht habt, wie gut es dann doch funktioniert hat, womit man vielleicht gar nicht so gerechnet hat? Oder gab es vielleicht auch Fälle, wo ihr sehr viel Arbeit reingesteckt habt und dann am Ende festgestellt habt, oh, das Echo hätten wir uns aber größer vorgestellt?
Ja, ich glaube, das kennt jeder, der mal irgendwie an langen Reportagen ewig rumrecherchiert oder rumredigiert hat und dann mit so einem ganz großen und starken Gefühl dazu, zu dieser Geschichte, in die man schon fast verliebt ist, die dann endlich auf die Seite stellt zu, weiß ich nicht, ein Jahr NSU-Gerichtsprozess oder so und dann merkt, okay, Das ist was, da habe ich jetzt so viel Herzblut reingesteckt, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass es immer mal wieder passiert. Also wir hatten immer mal wieder Geschichten, wo wir dachten, das ist jetzt der Knaller. Also da müssen sie jetzt drauf kommen. Und am Ende haben sie dann doch eher die Fotostrecke, die daneben stand, geklickt. Was wir aber schon gemerkt haben, ist, dass es auf alle Fälle auch einen Bezug jüngerer Menschen dazu gibt, natürlich qualitativ hochwertiges und vor allen Dingen qualitativ hochwertiges Visuelles zu konsumieren. Also, und auch da ist es uns, glaube ich, so als Z gelungen, mit einer ganz eigenen Bildsprache in den letzten Jahren um die Ecke zu kommen. Also mit den Fotostrecken meine ich keine quatschigen Katzenfotostrecken, sondern wir legen sehr großen Wert darauf, mit vielen Fotografen und Fotografinnen zusammenzuarbeiten, wo wir dann deren Arbeit vorstellen, mit den Interviews machen, die porträtieren, wie auch immer, und gleichzeitig ihre Werke zeigen. Und das sind Bilderstrecken, die können durchaus in ganz normalen Printmagazinen stattfinden, meiner Meinung nach. Wir haben eine sehr eigene Bildsprache durch unsere Illustratorin Elif Gütschück und unseren Social-Media-Redakteur Markus Mack, die beide für den Instagram-Kanal zuständig sind. Elif macht da Illustrationen, die also sozusagen für uns als Alleinstellungsmerkmal stehen, und Collagen und Fotos. Und Markus bringt das in sehr tolle Instagram-Stories. Und das ist was, das hat sich so entwickelt, da haben wir gemerkt, da haben wir auf alle Fälle einen Punkt, wo wir mit den Geschichten, die wir eh machen wollen, für die Zielgruppe, die wir machen wollen, visuell auch noch mal stärker hervortreten als andere jüngere Magazine.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das innovative Medienmagazin.
Wir hören weiter in das Gespräch mit Z-Chefredakteurin Marieke Reimann. Im Gespräch diskutiert sie mit uns über ihre Erfahrung bei Z, die Herausforderungen für junge Medienangebote, neue Rekrutierungsstrategien im Journalismus und interne Talentförderung. In der Medienbranche, da wird aktuell von einem Platzen der Millennial-Blase gesprochen, und Marieke Reimann findet den Begriff gar nicht so gut.
Ich fange mal an mit dieser Millennial-Blase. Also dieses Wort kann ich gar nicht mehr hören, weil Millennial-Medien, die als einzige, also die einmal als Millennial-Medien gegründet worden sind, sind per se jetzt keine Millennial-Medien mehr, weil wenn man sich anguckt, wie alt die Millennials jetzt sind, dann muss man schon eher davon rechnen, ob man jetzt nicht eher die Gen Zer anspricht, also die jungen Zoomer, die aus der Generation Z. Ich finde es per se Quatsch zu sagen, dass man davon ausgeht, dass Millennial-Medien jetzt so den Anspruch haben, die jungen Menschen, die sogenannten jungen Menschen zu erreichen, weil man dann davon ausgehen würde, dass alle jungen Menschen so eine homogene Masse sind. Und das ist von mir, also aus meiner Perspektive, schon wieder eine sehr alte Denke. Also das ist so eine Denke, die den Abstand zeigt von Menschen, die sich mal ausgedacht haben, es soll jetzt diese Millennial-Medien geben, weil die Jungen müssen wir auch noch mitnehmen. Also alle zwischen 16 und Mitte, Ende 30, die jetzt noch nicht so richtig im Leben angekommen sind, aber die wir mal als AbonnentInnen haben wollen, die müssen wir irgendwie auch noch erreichen. Und das sind halt dann die jungen Menschen. Und ich finde es ganz fatal zu sagen, diese Definition übers Alter so festzumachen, weil es hat ja auch noch nie jemand mal die FAZ, die Welt, die Zeit, den Spiegel, die Süddeutsche und wie sie alle heißen, gefragt, ob sie denn alle in ihrer Altersgruppe erreichen. Weil auch das halte ich für unvollständig. Also man kann doch auch mal die Frage danach stellen, ob vielleicht irgendwie die Boomer-Blase platzt, wenn nicht die SZ und Spiegel oder Zeit oder wie sie alle heißen, da auch nicht jeden aus der Zielgruppe abholen. Und das tun sie natürlich nicht, weil also es ist doch jedem klar, dass die überregionalen Medien in Deutschland eher Menschen abholen, die eher höher gebildet sind, einen akademischen Hintergrund haben, eher weiß sind, eher westdeutsch sind, diese ganze Bandbreite dort abdecken. Aber da fallen ja jede Menge Menschen, die auch in diesem Land leben und Medien konsumieren, hinten über. So.
Ich frage mich auch immer, wenn man mal so auf die ganze Branche schaut, dieses Bestreben, oh, wir müssen auch was für, ich sage jetzt mal, die Jugend machen, um sie an den Nachrichtenkonsum, im besten Fall an die eigene Marke heranzuführen, entwickeln. Ist das ein Trugschluss? Muss man das vielleicht gar nicht? Man kann ja auch sagen, naja, wahrscheinlich vor 30 Jahren hat die junge Zielgruppe vielleicht auch sowieso noch erstmal keine Nachrichten konsumiert.
Da schwingt vielerlei mit. Ich glaube, also es ist auf alle Fälle kein Trugschluss, sich Gedanken darüber machen zu müssen, als Medienschaffender, als Verlagschef, als Medienunternehmer, zu überlegen, wie kann ich mein Produkt so aufstellen oder meine Produktpalette, dass möglichst lange dieses Produkt erhalten bleibt, meine Marke existiert und ich sozusagen immer Nachwuchs generiere. Was dabei vergessen wird, ist, dass ja, der Prozess des Medienkonsums sich derzeit oder derzeit, also in den letzten 15, 20 Jahren so schnell wandelt, dass Medienhäuser, die in Deutschland noch relativ konventionell aufgestellt sind, so ein bisschen verpassen, da eher anzusetzen und zu sagen, mit welchen Formaten können wir schnell und unbürokratisch, und viele Medienschaffende wissen, es ist vor allen Dingen auch manchmal ein sehr bürokratischer Prozess, neue Formate schnell an den Mann oder die Frau zu bringen, und irgendwo unterbringen. Wie können wir schnell einen TikTok-Kanal machen? Wie können wir schnell einen Instagram-Kanal machen, der sich zum Beispiel nur auf LGBTQ-Plus-Inhalte oder Black Lives Matter konzentriert? Das alles sollte man damit bedenken und nicht so ein sehr gesetztes Gehabe von, wie kann ich alle jungen Menschen noch erreichen? Also es ist eher so dieses, wie stelle ich mein Produkt so breit auf, dass ich möglichst viele Formate in möglichst viele Kanäle schieße sozusagen. Und wen will ich dann erreichen? Und ich meine, es muss sich auch mehr Gedanken darüber gemacht werden insgesamt, wen ich wo erreichen kann. Also Direct Traffic, also der Fokus kann nicht nur auf Direct Traffic liegen, der über eine Website kommt, der von jungen Leuten, die von jungen Leuten angesteuert werden soll. Das ist einfach Quatsch.
Das war noch, ja, glaube ich, 1998, wo man seine Bookmarkliste im Browser die Lesezeichen abgeklappert hat. Und da sind viele von denen, die das heute nutzen, noch gar nicht geboren gewesen, so ungefähr. Naja, aber da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Bereich Innovation und wo auch Innovation entsteht. Was man auf jeden Fall sagen kann, wenn Redaktionen noch nicht so lange existieren, dann schreibt man ihnen zu. Und sie haben es auch tatsächlich einfacher, weil es die Struktur noch nicht so hergeben, neue Dinge auszuprobieren. Ist ja auch mal so ein bisschen Arbeitsauftrag, der da so mitschwingt, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Wenn wir jetzt merken, dass genau hier gestrichen wird, was bedeutet das für Innovation im Journalismus?
Ja, das ist auch die Frage, die ich mir jetzt in den letzten Wochen oft gestellt habe, weil es ja nicht nur um Z geht, es geht nicht nur um Bento, es ging nicht nur um die Huffington Post, um BuzzFeed, um Vice, es geht auch um solche Teams wie das Snapchat-Team bei Spiegel Online zum Beispiel, es geht um Formate, die vielleicht bei Stern.de nicht mehr stattfinden oder so. Videoformate bei Funk, die ausgezeichnet werden und eingestellt werden. Es sind einfach viele Formate, die neue Sachen ausprobieren, die progressiver sind, auch in ihrer Ansprache. Und auch das ist was, glaube ich, was man noch mal breiter diskutieren müsste. Journalismus kann auch Spaß machen und Journalismus kann auch Haltung haben. Man muss halt, natürlich muss dabei immer klar sein, was ist hier gerade Meinung und was ist eine Nachricht sozusagen, also was ist die Information. Das muss klar gekennzeichnet sein, das steht außer Frage. Aber man muss sich einfach, es muss so diese Überheblichkeit der älteren Bubble so ein bisschen überwunden werden, dass nicht der Journalismus, wie er in den letzten 30, 40 Jahren gemacht wurde oder immer noch gemacht wird zum Teil, der Journalismus ist, der in Zukunft funktionieren wird. Und das ist was, wenn das jetzt alles wegrationalisiert wird, also junge Formate, innovative Projekte, dann ist das was, wie werden diese Leute denn irgendwo unterkommen, auch mit dem, was sie an Backgrounds mitbringen oder an dem, was sie an vielleicht Führungsanspruch mitbringen oder an Führungskultur, wenn sie selbst leitende Positionen hatten. Das bereitet mir große Sorge, weil am Ende müsste man vielleicht doch überlegen, was man, wo man sonst noch sparen könnte, als da, wo gerade viel Zukunftsorientiertes stattfindet. Ich habe darauf keine Generalantwort sozusagen, aber ich hätte zumindest den Ansatz, dass sich alle Medienunternehmen, die jetzt gerade gestrichen haben oder darüber nachdenken zu streichen, mal hinsetzen und schauen, was ist denn in den Projekten, die wir gerade gestrichen haben, falsch gelaufen. Also wirklich eine Fehleranalyse intern machen, aber das vielleicht auch einfach nach außen mal geben, und das verstehe ich sowieso nicht, diese fehlende Fehlerkultur, die es im deutschen Journalismus gibt, dass alle immer so tun, als würden sie Tausende, Zehntausende Abos jede Woche, jeden Monat generieren und bla bla bla, und sie würden aber kaum Verluste machen, aber dann gehen trotzdem alle in Kurzarbeit und Projekte werden gestrichen. Das kann ja irgendwie nicht hinhauen. Also ich würde empfehlen, da eine Fehlerkultur zu entwickeln, die auch öffentlich transparent macht. Da haben wir irgendwie was falsch gemacht, da ist was schiefgelaufen in der Vermarktung, in der internen Kommunikation oder in der Redaktion. Wir haben die 10 Punkte analysiert, das haben wir daraus gelernt, damit in Zukunft in neue Projekte viel besser investiert werden kann, die dann einfach langfristiger erhalten bleiben.
Interessant wird es dann ja auch, wenn man mal über das Thema Nachwuchs nochmal dann auch in dem Kontext nachdenkt. Ich habe auch viele jüngere Redaktionen als Talentschmiede wahrgenommen, wo viele junge Kolleginnen und Kollegen so ihre ersten Schritte gemacht haben und dann natürlich auch andere vielleicht auch von dort abgeworben haben oder schnell der nächste Sprung kam. Das ist ja auch etwas, was wegfällt.
Auf alle Fälle. Ich kam mir manchmal auch so vor wie so ein Ausbildungsfußballverein, sozusagen wie so ein kleines, oh Gott, jetzt kenne ich mich bei Fußball gar nicht mehr so gut aus, aber ich sage mal ganz vorsichtig Borussia Mönchengladbach und dann kam Bayern München und hat sozusagen die Perlen weggekauft. Das ist durchaus ein paar Mal vorgekommen. Das ist auch so eine Frage, die sich Führungsetagen in größeren Medien stellen müssen, zu sagen, wenn sie langfristig junge Talente haben wollen, die eben nicht nur so geschliffene JournalistInnen sind, die dann von den gängigen Journalistenschulen kommen, müssen die sich, glaube ich, auch anders strukturieren oder zumindest ihr Recruiting überdenken und ihre interne Talentförderung überdenken. Bei Z war das so, dass ich ganz gezielt auch in meiner Freizeit sozusagen oder während meines Jobs geschaut habe, wo findet was außerhalb der Medienbubble statt? Also wo sind eben Leute noch nicht etabliert? Also ich war auf YouTube unterwegs, auf Snapchat, auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo Videoprojekte vorgestellt werden, wo FotografInnen rumrennen und habe da einfach geguckt, wo sind Leute, die interessante Sachen machen, die Talente haben, aber die noch nie was von Axel Springer Akademie, Deutscher Journalistenschule und Henry Nann-Dings gehört haben. Und das sind doch eigentlich die interessanteren Menschen, weil die bringen doch erstmal die vielfältigeren Perspektiven mit. Und wenn man die dann schafft einzustellen, hört es ja damit nicht auf, weil die mitunter dann vielleicht nicht diesen redaktionellen geprägten Arbeitsstil schon irgendwie inhaliert haben. Da muss man sich dann halt die Zeit nehmen als Chef oder Chefin oder als CVD von mir aus auch und den Text ein, zwei, dreimal redigieren und Feedback geben, sodass die Leute auch wirklich an ihrer eigenen Arbeit wachsen können. Und das ist es doch dann auch, was sie zu guten BerichterstatterInnen macht. Ich glaube, das ist was, da müssten wir schon anfangen, bei den Ausbildungsprozessen zu schauen, wie werden NachwuchsjournalistInnen in Deutschland generiert, wo werden die ausgebildet und wie werden sie dann rekrutiert, um dann zu schauen, wie sie als Talente intern gefördert werden.
Ich habe auch so manchmal gerade die Befürchtung, dass einige sich vielleicht auch durch die aktuellen Entwicklungen so vergraulen lassen. Also schon allein, wenn man sich überlegt, unser Format heißt Was mit Medien? Das war vor 10 Jahren noch ein ganz anderes beflügeltes Wort, als das jetzt vielleicht für die aktuelle Generation ist, die sich entscheidet, in die Medien zu gehen oder vielleicht auch nicht. Wie denkst du darüber?
Ja, ich sag mal so, ich bin ja auch im Austausch mit anderen Medienschaffenden und auch mit anderen Führungsmenschen, die jüngere Medien oder auch andere Medien leiten. Und der Frust gerade bei den jüngeren Führungskräften oder auch bei den jungen Medienschaffenden ist sehr, sehr hoch, weil man einfach mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Motivation vor einigen Jahren oder gar Monaten an die Sache rangegangen ist, viele Ideen mitgebracht hat, viel Grips reingesteckt hat, viel Herzblut und auch viel Überstunden teilweise. Und das läuft jetzt so ein bisschen ins Leere. Also man hat das Gefühl so, okay, was ist dann meine Arbeit überhaupt wert, wenn sie am Ende sozusagen gedeckelt wird oder ganz abgeschlossen wird, also nicht mehr stattfinden darf. Und wir kennen den Markt da draußen, der ist übervoll mit Freien, die auch unterbezahlt sind, wo sich vielleicht auch gerade jetzt in der Corona-Krise der eine oder die andere gefragt hat, okay, wie soll ich denn langfristig irgendwie hier meinen Lebensunterhalt verdienen, wenn ich nicht mal mehr während dieser Krise meinen 150 Euro bis 200 Euro, wenn mal überhaupt, für mein Online-Textchen kriege. Das sind alles Sachen, die müssten auch wirklich mal breiter diskutiert werden und wirklich angegangen werden, damit unsere Medienlandschaft einfach langfristig ihren Auftrag erfüllen kann, gute Berichterstattung und unabhängige Berichterstattung machen zu können.
Was ist so deine Motivation vielleicht darüber hinaus, dass du dich trotzdem weiter begeistert oder auch vielleicht andere in deiner Begeisterung ansteckst, sich für Medien zu interessieren oder auch zu engagieren?
Also meine Motivation ist schon, seit ich Kind bin, das klingt immer so ein bisschen dahergeholt, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einfach so viele strukturelle Ungleichheiten in den Texten und in den TV- und Radiobeiträgen und sonst wo sehe, dass meine Motivation ist, dass ich darauf gerne aufmerksam machen möchte und das mit meiner Kraft sozusagen oder mit dem Ansatz, den ich als Führungskraft jetzt gerade bei Z reingebracht habe oder den ich als Autorin bei Texten mit reinbringe, darauf aufmerksam machen möchte und das ändern möchte. meine Idee dahinter ist schon, dass wir langfristig vielleicht eine andere Art von Berichterstattung haben, dass einfach eine Berichterstattung stattfindet, die nicht nur den großen weißen Teil Deutschlands anspricht, nicht nur den westdeutschen Teil, nicht nur den akademischen Teil. Ich wiederhole mich da, ich weiß, aber es ist tatsächlich ein Problem, finde ich, und das schon sehr lange, dass viele Medien in Deutschland oder der überwiegend größte Teil der Medien in Deutschland viele Deutsche nicht anspricht. Und das ist so Motivation genug, um in diesem Job zu bleiben.
Sagt ganz leidenschaftlich Marieke Reimann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
So, Herr Peter, spielen wir noch ein Ründchen.
Aber sicher das.
Was mit Köpfen. Das Medienquiz.
Ah, ich bin gespannt, wer heute in Führung geht.
Ah, ich wette, ich weiß es. Okay. Ist das schon eine Frage?
Ich habe lass mir das mal lieber so.
Ich denke, du.
Magst du anfangen? Ah.
Ich fange gerne an. Ja, warte. Ich schaue mal gerade hier in meinen Fragen, in meine Rätselkiste. Wir haben ja hier schon in verschiedenen Zusammenhängen immer mal wieder auch über, ich sag mal vereinfacht gesagt, den russischen Propagandasender RT Deutsch gesprochen. Und sozusagen, es gibt ja natürlich auch den Original, also den russischen Propagandasender RT, so, ne? Also, und es gibt jetzt tatsächlich das ein EU-Land, das gesagt, also das reicht uns jetzt langsam, das wollen wir uns hier gar nicht mehr anhören und wir wollen auch nicht, dass jemand anders sich das hier alles anhört. Wir verbieten RT bei uns und wir rufen auch andere EU-Staaten auf, das auch zu tun. Ich frage dich jetzt, welches EU-Land ist denn mit diesem wirklich Medienverbot letztendlich vorangeschritten?
Dänemark.
Nein, weiter östlich, Lettland.
Ach, ne? Lettland gilt ja auch mit als eines der digitalsten Länder. Ich glaube, die haben alles durchdigitalisiert.
Warst du schon mal in Lettland?
Nein, ich glaube nicht. Vielleicht sind meine E-Mails da schon mal über deren Bits und Bytes-Leitungen gedüst oder so.
Das wahrscheinlich sogar. Aber ich fände das sehr spannend, auch mal aus dieser Perspektive zu besuchen. Wir könnten mal was über digitale Medien in Lettland machen.
Ja, so, ja auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich eine Kontrastfrage für dich. Die Bundesregierung plant die Pressewelt zu unterstützen mit 220 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Das war ja auch schon im Koalitionsvertrag drin. Jetzt wird es quasi noch so ausgearbeitet, auf den Weg gebracht, kurz vor der Sommerpause. Und da geht es so ein bisschen um die Medienvielfalt und Verbreitung in Deutschland zu erhalten. Und ursprünglich war das auch dazu da, um den Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften zu ermöglichen in Gebieten, wo sie sich wirtschaftlich vielleicht nicht mehr so stark lohnt. Jetzt geht es eher so ein bisschen in den Bereich digitale Transformation, wie es die Regierung aussieht. Das sehen nicht alle Verlage so ganz positiv, weil sie auch vor kurzem auch nochmal gezeigt haben, wie denn die flächendeckende Zustellung in Tageszeitungen.
Kurze Frage, spielst du auf Zeit?
Ich wollte es ein bisschen einordnen.
Ach so.
Bis 2050 erhöht sich nämlich die Zahl der Gemeinden, die zustellgefährdet sind. Auf wie viel Prozent? Also wie viel Prozent der Gemeinden können laut einer Studie vom Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger dann nicht mehr erreicht werden? Wie viel Prozent?
Verrätst du mir denn den aktuellen Wert? Weil du hast ja gefragt, also hast du gefragt, auf wie viel, aber vorher hast du wie viel sich erhöht. Also
da müsste ich Dreisatz rechnen, weil das steht hier nicht.
Okay, kannst du nicht.
Geht nicht so schnell.
Ich würde sagen,
doch,
23%.
Ja, falsch. 40%.
Oh, doch, so viel.
Ja.
Und was wäre der Ausgangswert gewesen?
Ja, also diese 40% entspricht 4.400 Gemeinden und aktuell sind es 718 Gemeinden.
4.400? Ja.
Genau.
Das ist ungefähr das Sechsfache.
Das wollte ich auch sagen. So, zwei Fragen kriegen wir noch hin.
Auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt. Es gibt einen neuen Podcast, einen Krimi-Podcast ist das. Den wird es demnächst geben. Da werden alte Sachen ausgegraben.
Corona-Update?
Noch älter, aus dem Archiv von Radio Bremen. So, da geht es um Krimis aus 1950er, 60er Jahren. Und es gibt jemanden, den ich sehr schätze und der das moderieren wird. Den man aber eigentlich, muss man sagen, nicht so sehr im Audio-Kontext verortet, sondern eher von der Mattscheibe oder aus dem Kino oder sonst von Streamingdiensten kennt. Wer moderiert diesen Krimi-Podcast, der kein Mucks heißt?
Von kein Mucks? Von Streamingdiensten?
Ja, nicht so sehr, also auch von Streamingdiensten. Aber ich glaube vor allen Dingen aus dem Fernsehen.
Nils Bokelberg.
Nein. Bastian Pastewka.
Ach. Ja, stimmt. Das ist ja auch ein alter
Streaming-Mensch. Immerhin läuft seine Pastewka-Staffel da auf dem einen Streamingdienst.
Ja. Hat er was mit Bremen zu tun?
Ich glaube nicht.
Okay.
Die haben wir schon.
Die Zahlen.
Egal.
So, jetzt aktuell auf Netflix ganz frisch ist die dritte Staffel von Dark. Eine Produktion aus Deutschland. Ganz viele sind jetzt traurig, dass es nach 3 Staffeln zu Ende geht. Und diese deutschsprachige Fernsehserie, Streaming-Serie, die spielt in einer fiktiven deutschen Kleinstadt. Wie heißt diese Kleinstadt?
Ah, das kann man doch nur wissen, wenn man das auch guckt, ne?
Ja.
Es ist so ein Doppelname.
Nein.
Also kürzer.
Ich kann dir auch sagen, was ich, womit ich das assoziiert habe. Mhm. Nämlich mit einem Ort, wo ein Schulattentat mal stattgefunden hat in Deutschland. Ansonsten sehr fiktive kleine Stadt.
Irgendwas mit Furt.
Winden.
Winden.
Winden, Winden. Heißt die Kleinstadt. Also Winden. Du hast das nicht gesehen, Dark.
Nein, ich habe nur ich kenne nur den Trailer.
Vielleicht kannst du es nächste Woche bis zur nächsten Woche ja noch nachholen.
Alles, ja, 3 Staffeln, das kriege ich hin. Fang jetzt an.
Rate mal, wir kommen nächste Woche zu Gast zu uns.
Nils Bokelberg.
Richtig. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.